HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Es geht endlich wieder los. Die Winterpause ist vorbei, in der Bundesliga rollt der Ball wieder. Und die beiden Clubs, die in der kommenden Saison unbedingt in diese Bundesliga wollen, die greifen am Sonntag im direkten Topspiel gegeneinander zum Zweitligastart ein. Der HSV empfängt den ersten FC Köln. Darüber müssen wir reden. Mein Name ist Kai Schiller und zunächst begrüße ich hier in unserem Podcast-Studio um großen Burster unseren HSV-Experten, Türkei-Urlauber und Trainingsbeobachter bei 0 Grad, Stefan Walter. Moin Stefan.
Urlauber trifft es vor allem sehr gut. Moin Kai.
Ja, ich wusste genau, worauf du abgehst. Natürlich eine Woche all-inclusive in der Türkei. Da kann man sich, glaube ich, beim Abendblatt nicht beschweren. Über das Trainingslager in Belek werden wir natürlich ein bisschen fachsimpeln. Wir werden auch über deine aktuellsten Eindrücke hier aus dem Volkspark sprechen. Und wenn wir das alles getan haben, haben wir zum Abschluss noch einen kleinen Schmankerl, weil unser Kollege Henrik Jacobs dann direkt einen Schalter hat nach Köln und dort mal einmal nachfragen möchte, was es Neues vom Tabellenführer gibt. Aber bevor wir nach Köln schalten, lass uns einmal in Hamburg bleiben. Stefan, du warst heute, nur gerade habe ich auch übertrieben beziehungsweise untertrieben, ganz so kalt war es glaube ich nicht, aber du warst heute im Volkspark. Kannst einmal Bericht erstatten, wie sieht es in der verletzten Front aus?
Ich war warm angezogen, genauso wie die meisten Spieler, von denen einige eine Mütze getragen haben. Und es gibt gute Nachrichten zu verkünden. Davy Selke hat 90 Minuten von insgesamt fast 2 Stunden mittrainiert. Das sah schon sehr, sehr, sehr gut aus. Und ich würde mich auch Stand Mittwochnachmittag festlegen, dass Davy Selke gegen Köln in der Startelf stehen kann. Ransford Königsdörfer hat ebenfalls positive Signale gesendet, konnte schon wieder 60 Minuten mitmachen, also wirklich weite Teile der Spielform. Das schaut alles ganz gut aus. Sebastian Schonlau hat voll mittrainiert, Heuer Fernandes auch. Von daher würde ich mich jetzt mal festlegen, dass Heuer Fernandes auf jeden Fall spielt, Davy Selke auch und Ransford Königsdörfer dann aber als Einwechselspieler zur Verfügung steht.
Okay, Stichwort warm anziehen. Der erste FC Köln muss sich, glaube ich, warm anziehen, wenn man das alles hört. Also große Entspannung im Volkspark, das ist ja erstmal gut. Du hast jetzt schon 3 Personalien nicht halb festgelegt. Vielleicht können wir einmal jetzt vor dem Rückrundenauftakt bei diesem so wichtigen Spiel und bei diesem Top-Spiel, Sonnabend, Flutlicht, 20.15 Uhr, 20.30
Uhr.
20.30 Uhr. Einmal die ganze Elf durchgehen, von der du glaubst, dass sie dann gegen den ersten FC Köln aufläuft. Aber von hinten nach vorne vielleicht?
Ja, sehr gerne. Heuer Fernandes ist natürlich gesetzt. Gerade auch durch die Verletzung von Matteo Raab ist man da sehr erleichtert beim HSV, dass er jetzt 2 Tage in Folge mittrainieren konnte und das Mitte der Woche. Von daher wird da bis zum Wochenende wird da auch sein Einsatz erwartet. Hinten rechts erwarte ich William Mikkel-Bransis, der für mich das Duell vorerst gegen Silvan Hefti gewonnen hat. Hinten rechts in der Viererkette. Macht einen guten Eindruck, ist immer besser integriert. Auch bei den Social-Media-Videos des HSV sieht man ihn plötzlich auch mal auftauchen. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Man hat ihn häufig auch nach Trainingsende allein in die Kabine stapfen sehen. Die Zeiten sind vorbei, er ist integriert, er kann dadurch auch mehr Leistung abrufen. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wenn man da als 18-Jähriger aus einem fremden Land nach Deutschland kommt, die Sprache nicht spricht, nicht integriert ist, dann kann man auch nicht sein volles Potenzial abrufen. Das scheint jetzt aber der Fall zu sein. Silvan Hefti wiederum enttäuscht mich aktuell, hat auch in der Vorbereitung keine Pluspunkte sammeln können. Ist natürlich wirklich eigentlich die größte Enttäuschung aktuell beim HSV, weil er eine Art Königstransfer im Sommer war mit knapp 1,2 Millionen. Gab es auch keinen Spieler, für den man mehr Geld ausgegeben hat. Er war natürlich als feste Stammkraft, als Nachfolger von Ilias Van der Bremt eingeplant. Und diese Rolle kann er aktuell aber nicht ausfüllen, bleibt aber natürlich auch in der Herausfordererposition. Im Abwehrzentrum vielleicht die spannendste Personalie neben dem gesetzten Dennis Hatzikadunic. Wer verteidigt neben ihm? Ich würde mich aktuell mal auf Daniel Fadli festlegen, auch wenn Sebastian Schonlau am Mittwoch bereits wieder voll mittrainiert hat. Aber man will da kein Risiko eingehen nach seinem Infekt. Man will die Belastung da nicht zu schnell zu hoch fahren. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass Merlin Polzin damit dieser Entscheidung aus dem Weg gehen will, ob er jetzt Jonas Meffert oder Daniel Fadli auf die eine Sechserposition stellt. So kann er natürlich erstmal für ein Spiel sagen, Sebastian Schonlau, du warst jetzt erkältet, du bleibst vielleicht erstmal auf der Bank, kommst später rein. Daniel Fadli kann deine Rolle einnehmen. Dadurch kann Jonas Meffert auch auf der 6 spielen und alle Probleme sind durch diese eine Entscheidung gelöst. Deswegen gehe ich davon aus, Miro Moheim natürlich links hinten gesetzt. Und dann haben wir Jonas Meffert auf der 6.
Und dann wird es auch wieder spannend im vor der 6. Also wen siehst du da im offensiveren Mittelfeld in der Zentrale?
Adam Karabetz für mich aktuell gesetzt. Daneben enges Duell zwischen Marco Richter und Emanuel Ferrei. Ich würde mal sagen, Stand jetzt spielt Richter, weil er auch in den Testspielen besser gefallen hat.
Aber auch angeschlagen war, oder?
Nee, Marco Richter hat eigentlich voll mitgemacht, hat im zweiten Testspiel einen wirklich heftigen Schlag in die Kniekehle abbekommen, ist aber planmäßig zur Halbzeit rausgenommen worden und konnte seitdem wieder voll mittrainieren. Also da gibt's grünes Licht.
Und auch vorne gibt's eine kleine spannende Frage. Ich habe zwar eine Vermutung, wen du da vorne siehst, aber über Dompe müssen wir uns nicht unterhalten. Der ist links gesetzt und dann kommt's im Zentrum, entweder Selke oder Königsdörfer und rechts entweder Jatta oder Sahidi.
Ja, im Zentrum hat Davy Selke die Nase vorn. Wenn er fit ist, dann hat er auch seinen Standplatz sicher. Aktuell trainiert er ja sogar länger als Königsdörfer, von daher rechne ich mit Selke. Vorne rechts auch ein enges Duell, ähnlich vielleicht dann auch auf der Achterposition im zentralen Mittelfeld. Trotzdem sage ich oder lege mich fest, dass Emir Sahiti da den Vorzug erhält vor Bakary Jatta. Beide, aus meiner Sicht zwei Trainingslager-Gewinner, haben wirklich einen positiven Eindruck hinterlassen, nachdem beide eine schwache Hinrunde hinter sich hatten und wirken jetzt wieder deutlich Form verbessert, haben auch wieder Spaß am Fußball, das ist eben ganz wichtig, der Kopf spielt immer eine Rolle und da ist Merlin Polzin in einer komfortablen Situation, er kann nach 60, 70 Minuten dann auch einen Wechsel vornehmen, weiß, dass man da auch nochmal Einfluss aufs Spiel nehmen kann, gerade Bakary Jatta mit seinen tiefen Läufen dann auch nochmal ein anderes Profil mitbringt als Sahiti, aber Sahiti hat schon durch seinen Spielwitz aktuell da gute Position in der Startelf zu stehen.
Du hast jetzt Jatta und Sahiti beide als die unter anderem Gewinner des Trainingslagers bezeichnet. Außer Sonne, Strand und Meer, was hast du sonst noch für Erkenntnisse aus Belek mitgebracht? Also was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, was du in dieser Woche vom HSV beobachten konntest?
Ja, ganz spannend finde ich schon, dass das Training sich ganz anders gestaltet. Also es gibt weniger Pausen, die Co-Trainer haben einen hohen Einfluss. Also auch Richard Krohm mit seinen 29 Jahren tritt da schon wie ein alter Hase fast schon auf. Also nimmt sich auch die Führungsspieler zur Brust und gibt immer wieder Anweisungen. Man hat auch das Gefühl, dass die Spieler da mitziehen. Am Ende aber, weißt du auch, du hast auch schon 1000 Trainingslager miterlebt. Man kann immer eine gute Vorbereitung spielen, aber schlecht in die Saison starten, andersrum genauso. Von daher wird sich das wirklich dann auch in den ersten beiden Spielen, ich würde jetzt nicht nur Köln nehmen, sondern gegen Köln und Hertha entscheidet sich, ob man jetzt in diesem Konstrukt gut aufgestellt ist oder nicht.
Wenn deine Prognosen richtig sind im Hinblick auf den Sonnabend, dann würde das bedeuten, Sebastian Schonler und Bakary Jatta erstmal auf der Bank. Ist ja jetzt auch nicht ganz schlecht, wenn man ein paar gute Spieler noch auf der Bank hat. Jetzt hat sich der HSV in dieser Winterpause dagegen entschieden, nochmal Transfers zu tätigen. Will mit der gleichen Gruppe in die Rückrunde starten. Aus deiner Sicht die richtige Entscheidung?
Ich finde ja, weil man im Sommer wirklich auch genug Spieler geholt hat. Der Kader ist in der Breite massiv verstärkt worden. Es ist definitiv genug Personal vorhanden. Und es ist mir dann auch zu einfach zu sagen, nur weil ein Spieler gerade mal nicht funktioniert, muss der aussortiert werden oder spielt nicht und es muss ein neuer geholt werden. Nein, es ist jetzt die Aufgabe des Trainerteams, die Spieler, die da sind, und davon sind definitiv genug vorhanden, wieder in die Form zu bringen. Und die Fälle Sahiti und Jatta zeigen ja auch, wie schnell sich dann im Fußball auch wieder die Entwicklung drehen kann und wie schnell dann Leute, die eigentlich außen vor waren, plötzlich wieder wichtig werden. Und das ist genau die Aufgabe, jetzt mit den Leuten zu arbeiten, die da sind, sie wieder in Form zu bringen und nicht irgendwelche Notkäufe zu tätigen. Jeder hat noch die ganzen Wintertransfers der vergangenen Jahre im Kopf. Da hat eigentlich keiner was gebracht. Also die Okugawas dieser Welt, die kaum mit einer Spielpraxis hierher kommen, eigentlich eine ganze Rückrunde brauchen, überhaupt integriert zu werden und dann müssen sie schon wieder gehen. Das würde jetzt keinen nach vorne bringen. Von daher finde ich es richtig, auf einen Transferstand jetzt verzichtet zu haben. Unter Vorbehalt natürlich, wenn man noch einen Ersatz für Noah Katterbach findet, der sich ja leider das Kreuzband gerissen hat, dann würde man da tätig werden. Da ist eine Leihe durchaus denkbar.
Okay, also im Kader gibt es jetzt nicht viel Neues. Bekanntermaßen auf der Trainerposition hat man sich kurz vor der Winterpause dann nochmal neu entschieden. Sportvorstand Stefan Kunz hat Merlin Polzin dann befördert, würde ich jetzt mal sagen. Da hat es so ein bisschen gerappelt vorher, oder geruckelt hat es da ein bisschen hin und her. Erst hieß es, wir brauchen auch noch einen technischen Direktor, dann doch keinen technischen Direktor. Dann hieß es schon lange ganz großes Vertrauen für Merlin Polzin. Dann kam aber ein bisschen dabei raus, eigentlich ein Tag vorher wurde noch quasi mit Paderborn verhandelt um Lukas Kwasniok. Da ging es so ein bisschen hin und her. Es wurden viele Trainer angefragt, was ja eigentlich auch die Aufgabe der Sportverantwortlichen ist, das abzuchecken. Trotzdem wirkte das teilweise ein bisschen unglücklich. Jetzt Strich drunter und vom Neustart in die Rückrunde würdest du sagen, dass der HSV mit Sportvorstand Stefan Kunz, mit Sportdirektor Klaus Koster und mit Trainer Merlin Polzin jetzt in dieser Form gut aufgestellt ist?
Ich würde sagen, ja. Ich muss schon auch mal kurz überlegen, weil man auch immer abwägen muss, was wären die Alternativen. Du hast jetzt gerade auch viel beleuchtet. Ich persönlich halte schon auch viel von Lukas Kwasniok, das will ich an der Stelle auch gerne sagen, weil er immer, vor allem in den Spielen gegen den HSV, anders aufgetreten ist. Er ist taktisch wirklich sehr flexibel, er ist in der Lage, auch eine Mannschaft zu führen und aus meiner Sicht schon eine sehr, sehr spannende Trainerpersonalie, die wir definitiv auch in der Bundesliga sehen werden, perspektivisch. Man muss aber auch sagen, dass wenn man den nicht bekommt oder nur für eine horrende Ablösesumme, dann sollte man diesen Gedanken auch nicht weiter vertiefen und das war ja letztlich auch das Problem. Nach meinen Informationen gab es da eben bis Donnerstag auch noch Gespräche mit der Paderborner Seite und auch mit der Seite von Lukas Kwasniok, um doch noch irgendwie den Deal möglich zu machen. Da ist auch mündlich schon mal...
Bis zum Donnerstag vor der Winterpause.
Genau, bis zum Donnerstag vor dem Fürth-Spiel dann auch, das am Samstag war. Da ist auch schon mal mündlich über Geld gesprochen worden. Also da ist 1 Million in Aussicht gestellt worden, die der HSV wohl in der Lage gewesen wäre zu zahlen. Das reichte Paderborn aber nicht. Da ist die Rede von 4 bis 5 Millionen, die sie haben wollten. Deswegen ist da auch gar nicht weiter groß verhandelt worden über die Ablösesumme, weil relativ schnell dann klar war, das ist jetzt hier nicht realisierbar. Und da muss man eben auch sagen, dass gerade die Führungsspieler sich geschlossen für Merlin Polzin ausgesprochen haben. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig im Fußball. Also der beste Trainer bringt dir nichts, wenn er mit der Mannschaft gerade nicht harmoniert und es sind immer unterschiedliche Charaktere in einer Mannschaft. Der Trainer kann bei dem einen Verein funktionieren, beim nächsten nicht. Und wenn man da jetzt gerade ein Konstrukt gefunden hat, das funktioniert und die Spieler ziehen mit. Und natürlich müssen sich die Spieler jetzt auch in diesem Fürth-Spiel messen lassen. Und diese Leistung gilt es zu bestätigen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann ist Merlin Polzin vielleicht auch nicht der Richtige. Ja, dann braucht man da vielleicht auch nochmal mehr Reibung in der Mannschaft. Das wird man natürlich alles erst im Nachhinein beobachten können. Aber erstmal für den Moment... Er hat einen 2-Punkte-Schnitt in seinen 4 Spielen geholt. Das ist die Vorgabe. Die hat kein Trainer vor ihm geschafft. Das bleibt der Maßstab. Den muss er immer wieder aufs Neue bestätigen. Aber ich finde es für den Moment richtig, an ihm festzuhalten. Für mich ist es auch keine Entscheidung, die mit Risiko behaftet ist, weil man auch jederzeit noch diese Möglichkeit hat, noch zu reagieren. Stefan Kuntz hebt sich damit praktisch diese eine Patrone noch auf, doch nochmal den Trainerwechsel vorzunehmen, gerade finanziell. Geht man ja sogar mit Gewinn aus diesem Wechsel mit der Entlassung von Steffen Baumgart und der Abfindung von 250.000 raus und der leichten Gehaltserhöhung von Merlin Polzin. Da ist ja wirklich noch finanzieller Spielraum, um doch nochmal einen Trainer zu verpflichten im Laufe der Rückrunde. Aber das ist natürlich nicht der Plan. Das wäre jetzt auch Stand jetzt nicht meine favorisierte Lösung, sondern jetzt gilt es erstmal volles Vertrauen in das aktuelle Trainerteam. Aber wie gesagt, sie bleiben dauerhaft auf dem Prüfstand und müssen sich natürlich auch in dem Aufstiegsziel messen lassen.
Gut, Trainerdiskussion abgehakt, würde ich sagen. Ich hatte jetzt ja nach den drei Hauptverantwortlichen im Sportbereich gefragt. Stefan Kuntz, der Vorstand, und Klaus Koster, der Sportdirektor, sind die anderen beiden. Wie gesagt, habe ich eben schon anmoderiert, es ist bekannt, dass auch nach einem technischen Direktor gesucht worden ist. Da war jetzt nicht so ganz klar, wie involviert war Klaus Koster in diese Suche. Hat Stefan Kuntz ihn da möglicherweise ein wenig übergangen? Wäre er dann entmachtet worden oder wäre das als Ergänzung gedacht? Am Ende des Tages ist es jetzt so, dass es kommt keiner, obwohl Merlin Polzin ein sehr junger Trainer ist. Wie siehst du da die Konstellation?
Also soweit wir das mitbekommen haben, war Klaus Koster nicht in der Tiefe eingebunden in die Suche nach einem technischen Direktor. Es fanden definitiv Gespräche statt. Es gab auch den klaren Plan, dass man da zumindest mal eine Vakanz sieht und sich vorstellen könnte, mehr Führung in die Kabine durch einen technischen Direktor als Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft zu installieren, um dann eben auch wieder letztlich erfolgreicher zu sein, weil man festgestellt hat, egal welchen Namen wir hier nach Hamburg holen, am Ende funktioniert hier kein Trainer. Wir haben alle Konstellationen versucht. Vielleicht ist das genau diese Position, die uns hier noch fehlt. Das Gegenargument ist natürlich immer, dass ein starker Sportdirektor diese Funktion ausfüllen kann. Und da sind wir auch direkt bei Klaus Koster. Natürlich hätte er an Verantwortung und auch ein Stück weit an Macht im Volkspark verloren, wenn ein technischer Direktor gekommen wäre. Von daher geht er, ohne eigenes Zutun, aber schon auch als Gewinner dieses kleinen Mini-Machtkampfs heraus, weil jetzt eben kein technischer Direktor geholt wurde. Klar ist auch, dass diese Position nur Sinn hat, wenn der Trainer auch voll dahinter steht. Also du kannst nicht jemanden in die Kabine holen, mit dem der Trainer nicht zusammenarbeiten will. Und Merlin Polzin hat sich zumindest mal nicht klar geäußert, dass er unbedingt diesen Mitarbeiter gerne hätte noch in seinem Team. Es gibt da auch unterschiedliche Versionen, die reichen von Polzin möchte gerne ohne technischen Direktor arbeiten bis, so richtig klar hat er sich gar nicht geäußert. Also er hätte eigentlich mit beiden Varianten leben können. Am Ende liegt die Wahrheit wahrscheinlich so ein Stück weit in der Mitte.
The NFL playoffs are better with FanDuel. Because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Es ist schwer zu sagen. Ich würde immer sagen, wenn man der Meinung ist, dass da Führung fehlt in der aktuellen Konstellation, dann muss man an den Sportdirektor ran, in dem Fall an Klaus Koster, und muss nicht künstlich den Personalapparat aufblähen und nochmal 200.000 Euro Gehalt in einen neuen Posten stecken. Das ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Das ist ähnlich wie die Kaderfrage, die du mir ganz am Anfang gestellt hast. Nur weil bestimmte Personen im Fußball nicht funktionieren, ist nicht immer die Lösung, jemanden neuen zu holen und alles aufzublähen, sondern da muss man sich auch manchmal trennen von Mitarbeitern, muss den unbequemen Weg gehen. Und diese Frage muss Stefan Kunz eben für sich auch beantworten, vielleicht auch mal klar beantworten, weil man schon auch mitbekommt, dass er sich sehr von Ergebnissen leiten lässt und Woche für Woche eigentlich einen neuen Kurs fährt, mündlich schon möglichen technischen Direktoren so halb zugesagt hat und letztlich dann doch die Leute nicht geholt hat. Also ich glaube, da ist jetzt wirklich auch mal wichtig, dass Stefan Kunz auch seiner Führungsrolle gerecht wird.
Also wenn ich da so zuhöre, ist mein Gefühl auf jeden Fall, dass in dieser ganzen Fragestellung noch ein wenig Musik auch für die zukünftigen Wochen und Monate drin ist. Werden wir sehen. Jetzt will ich dich nicht entlassen aus diesem Podcast, bevor wir gleich zu Hendrik rüberschalten, ohne dir auch noch zwei Fragen gestellt zu haben, zwei Orakelfragen. Also ich möchte einmal von dir wissen, wird der HSV, jetzt haben wir die ganze Zeit eben über diese personelle Konstellation an der Spitze gesprochen, wird der HSV mit dieser personellen Konstellation bis zum Sommer durchhalten? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, steigen Sie dann mit dieser personellen Konstellation auch auf?
Ja, die 1-Million-Euro-Frage, die gleich doppelt kommt, die ich natürlich nicht beantworten kann. Es ist jetzt auch ganz schwierig, eine Prognose abzugeben, bevor man da am Ende noch zitiert wird.
Sag's doch, wie es ist.
Und also ich würde tatsächlich nicht ausschließen, dass der HSV im März nochmal reagiert und dann auch wirklich weitreichend reagiert. Also ich würde nicht ausschließen, dass, wenn das so jetzt nicht funktioniert, dass man dann sowohl auf dem Trainerposten als auch auf dem Sportdirektorenposten dann nochmal eine neue Besetzung vornimmt. März, April, wenn die Saison noch nicht abgeschrieben ist, wenn man unzufrieden ist mit der Entwicklung, wenn man den Aufstieg akut in Gefahr sieht, wenn der Punkterückstand wächst, dann wäre das ein denkbares Modell. Aber ich halte es genauso für möglich, dass das jetzt genauso funktioniert, weil man schon auch mitbekommt, dass der Spirit in der Mannschaft ein anderer ist, speziell auch im Vergleich zu Steffen Baumgart. Also es wirkt schon so, dass es weniger unzufriedene Spieler gibt und jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie sich das auf eine Mannschaft auswirkt, wenn da Leute miesepetrig auch alleine in die Kabine kommen. Den Eindruck hat man aktuell nicht mehr. Und deswegen halte ich es für möglich, dass das klappt. Trotzdem bleibe ich bezüglich des Aufstiegs wie schon in den vergangenen beiden Jahren skeptisch, sage nein, der HSV steigt nicht auf, aber das muss ja auch nicht immer die Schuld des Trainers sein.
So ist es und dazu gehören ja auch noch die anderen Clubs und jetzt haben wir ganz viel über den HSV gesprochen, wollen aber natürlich auch nochmal einen anderen Club beleuchten, nämlich den Gegner, den 1. FC Köln, der Tabellenführer aktuell ist und von dem viele glauben, dass er in dieser Rückrunde durchmarschieren wird. Hendrik, bring du uns doch jetzt mal auf den neuesten Stand.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Ja, vielen Dank Kai und Stefan. Und wir machen jetzt weiter mit einem echten Köln-Experten, der für uns die Lage beim FC beleuchten wird. Und zwar ist das Lars Werner vom Kölner Stadtanzeiger. Moin Lars.
Moin Henrik und danke für die Blumen.
Ja, mit dem Moin auf jeden Fall kennst du dich aus. Du bist nämlich ein echter Köln-Experte, aber auch ein echter Norddeutscher, stimmt's?
Absolut. Ich bin an der Küste groß geworden in Niedersachsen und habe auch deshalb, so kann ich ruhig sagen, auch von Kindheit an eine HSV-Affinität. Das darf ich ruhig sagen, aber ich bin halt schon Ewigkeiten in Köln durch Studium und auch mittlerweile schon so viele Jahre durch den Beruf und auch schon sehr viele Jahre beim Kölner Stadtanzeiger. Ja, und da kümmere ich mich halt vor allem um den ersten FC Köln, diesen verrückten Verein mit 145.000 Mitgliedern mittlerweile. Ja, aber ich habe mir auch in der Vergangenheit auch schon mal mit Bayer 04 Leverkusen und auch ein bisschen Gladbach betreut. Also ich bin relativ im Rheinland, ja, mittlerweile zu Hause, kann man fast sagen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, Nordseeküste Niedersachsen, das ist ja eigentlich eher Bremerland, oder?
Genau, das war absolutes Werderland, aber es gab auch immer HSV-Fans. Ich meine, das gehört natürlich noch von den vergangenen Zeiten, wo das auch einfach mal super erfolgreich war halt, ne? Aber ja, soll ich nicht doof klingen, aber langsam sterben die Heim auch ein bisschen weg, ne, da oben, weil ist ja in den letzten Jahren ja nicht mehr so viel an Erfolgen leider dazugekommen. Aber HSV, wenn du einmal mit dem HSV-Virus infiziert wärst, dann behältst du das auch irgendwie bei. Wem sage ich das, ne? Oder?
Gut, wir sind natürlich treue Reporter und beobachten dann den HSV natürlich mit all seinen Facetten, die ja ähnlich sind wie in Köln. Also zwei große Traditionsclubs, zwei frühere Meister, es ist immer irgendwie was los, zwei richtig große Namen. Leider aktuell nur zweite Liga, aber zumindest beide noch auf Aufstiegskurs. Also Köln ja aktuell Tabellenführer. Wenn du so hörst, HSV gegen Köln, was löst diese Paarung denn bei dir aus? Also ich glaube, es werden viele, viele Zuschauer dabei sein am Samstagabend. Dann, was löst diese Paarung bei dir aus?
Erstmal freue ich mich überhaupt mal wieder zu einem Spiel nach Hamburg zu fahren, weil man ist ja in den letzten Jahren ja konsequent irgendwie aus dem Weg gegangen. Oder auch mit dem Pauli war das ja auch nicht so einfach. Also, dass man, das war eigentlich, glaube ich, schon ewig jetzt nicht mehr beim Spiel, weder beim HSV noch bei Pauli in Hamburg. Natürlich privat mal oder sowas, ja. Weil ich gerne in Hamburg bin, weil Hamburg wirklich für mich, ja, die schönste deutsche Großstadt ist, darf ich ruhig sagen, auch wenn ich Köln irgendwie auch...
Das darfst du sehr gerne sagen, ja.
Aber Hamburg ist einfach eine tolle Stadt, muss man ganz ehrlich sagen. Und da freuen sich auch die ganzen FC-Fans drauf. Die fahren auch zum Teil schon am Freitag. Ich habe schon so vielen gehört, Bekannten auch aus meinem Bekanntenkreis, das sind natürlich auch sehr, sehr viele FC-Fans. Und die fahren halt viele schon Freitag. Dann wollen sie halt abends noch ein bisschen weggehen auf, wahrscheinlich, ja, geht's nicht mal fast schon aus. Und dieses Spiel hat einfach mal jetzt im letzten Jahr sowas von gefehlt. Ja, es ist halt einfach, das sind halt die Vereine, die halt auch den deutschen Fußball am Ende des Tages halt dann auch ausmachen. Ja, und klar, die spielen jetzt zum Teil auch in der zweiten Liga. Denken wir auch an Schalke, die hat es dann noch schlimmer getroffen in der jüngeren Vergangenheit. Ja, die fehlen natürlich auch zum Teil in der Bundesliga, weil wenn man mal ehrlich ist, willst du wirklich am Samstag Heidenheim, das Heimduell sehen, Heidenheim gegen Hoffenheim oder Wolfsburg gegen Mainz? Klar, diese Vereine haben es irgendwie auch verdient, natürlich am Ende des Tages durch wahrscheinlich auch bessere Arbeit in der Bundesliga zu spielen, aber das ist dann doch das Salz in der Suppe, wenn du so Spiele hast, HSV gegen den FC. Ne? Und das macht einfach Spaß, hoffentlich mal zumindest. Und es sind natürlich auch zwei Teams, die ganz gewaltiges Wörtchen um den Aufstieg halt mitspielen werden.
Dann kannst du doch direkt mal ein bisschen vom FC berichten. Du kommst ja jetzt nicht nur zum HSV nach Hamburg, sondern du warst auch mit dem FC im Trainingslager. Wo wart ihr? Wie lief die Vorbereitung bisher? Wie ist der FC Köln drauf?
Ja, also der FC war eine Woche unter der Sonne Andalusiens in Estepona bei Marbella. Und es ist wirklich eine richtig schöne Gegend, auch mit sehr guten Trainingsbedingungen. Zu dem Zeitpunkt waren alleine 15 Profimannschaften da vor Ort. Ich glaube, insgesamt im Januar, Februar werden da fast über 40 Teams sein, so wie man gehört hat. Also die Bedingungen waren da echt gut. Der Rasen war sensationell, muss ich schon sagen, weil der FC hat im Sommer ja völlige Niete gezogen. Die waren in Bad Waltersdorf, in Österreich, und da haben die wirklich auf einem kompletten Acker gespielt. Sowas habe ich echt selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war wohl José Mourinho vor mit seiner Mannschaft und hat den ganzen Rasen umgeflutet. Ja, also, aber das darf natürlich eigentlich nicht so passieren halt. Ne? Und diesmal war das halt wirklich waren top gepflegte Plätze, waren ein gutes Hotel. Ja, wann ist ein Trainingslager ein gutes Trainingslager oder ein schlechtes Trainingslager? Eigentlich ist es immer, man spricht von einem gelungenen Trainingslager, sage ich jetzt mal, wenn das Wetter gut war, wenn die Neuzugänge integriert werden und wenn halt es keine Verletzten gibt, ne? Und irgendwie, ja, das ist beim FC noch nicht ganz so optimal gelaufen. Das muss man auch sagen. Ich habe selbst von einem ja gemischten Fazit oder gesprochen halt oder geschrieben nach der Reise. Es war halt so, im Trainingslager hat sich natürlich, ja, man kann schon fast sagen, das ist der kölsche oder englische Patient, mal gut, hat sich gleich, das ist unglaublich, nach 15 Minuten der ersten Einheit, also nach dem Aufwärmprogramm, hat er sich wieder so schwer verletzt, dass er wieder wochenlang ausfällt halt. Man hat natürlich endlich mal darauf gehofft, dass er jetzt mal ein bisschen ein Spiel kommt, nachdem in den letzten zweieinhalb Jahren ja wirklich die Verletzungsseuche hatte.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wann war das? Im Hinspiel, wo er dann nach wenigen Minuten schon wieder verletzt war oder in der Vorbereitung auch? Oder?
Ja. Das ist ein Drama, tut mir auch ein bisschen leid, weil er ist wirklich, der identifiziert sich schon echt mit dem FC und ist ja auch ein Kölscher, ist ein Porzer aus Porz, ein Junge, der früher ja schon zigmal beim FC, das ist ja seine dritte Rückkehr gewesen sozusagen zum FC, und er ist zwar Topverdiener und hat auch in seiner Karriere super oder sensationell, was schon sagenhaft verdient, ja, aber trotzdem, ja, ich nehme den ab, dass dem das echt wehtut und ja, und das war halt schon bitter halt, ne? Und ja, vielleicht auch noch ein Problem war, der FC hat ja diese selbst verursachte Transfersperre von einem Jahr, die ist ja jetzt abgelaufen. Der Verein darf jetzt also wieder Spieler registrieren. Und da hatte man schon gedacht, oder man musste eigentlich davon ausgehen, meine Güte, wenn du ein Jahr nicht darauf vorbereiten kannst, dass dann halt zu dem Zeitpunkt Anfang Januar auch diese Spieler, die man haben will, und das waren halt drei Positionen, ne, dass sie dann halt auch dann da sind halt. Und das war jetzt nicht ganz optimal gelaufen. Das hat Christian Keller, der Sportgeschäftsführer, sogar auch im Interview bei uns selbst eingestanden, dass das halt nicht optimal war. Ne? Wer schon da war, ist Josef Gazibegovic, der neue Rechtsverteidiger von Sturm Graz. Und das muss ich schon sagen, das könnte eine Verpflichtung sein, die sich wirklich rentieren könnte, weil er hat wirklich in den ersten Einheiten echt guten Eindruck gemacht. Kommt von Champions League Teilnehmer. Gut, Sturm Graz ist natürlich nicht die österreichische Liga, ist natürlich nicht die Bundesliga. Ja, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber 24 Jahre, sehr dynamisch, Kraftpaket, und so ein bisschen eine neuralgische Position für den FC in den vergangenen Jahren. Also das könnte ein guter Griff sein. So, jetzt mittlerweile hat man es jetzt ja auch geschafft, den Innenverteidiger zu holen. Jules Schmid ist jetzt gekommen vom FC Sion in der Schweiz. 26-jähriger Innenverteidiger. Ja, den haben sie ja auch noch gesucht, weil Luca Kilian sich ja wieder vor kurzem am Kreuzband verletzt hat. Also zweite Kreuzbandriss innerhalb eines Jahres. Auch eine ganz gute Geschichte für den Jungen.
Ähnlich wie hier gerade mit Noah Katterbach, den kennt ihr natürlich immer.
Den kennen wir natürlich auch noch sehr gut. Das ist auch, ja, manchmal hast du echt das Gefühl, wenn du einmal oder zweimal ein Kreuzbandriss verrate, das ist schon echt eine ganz, ganz schwierige Situation. Ne? Und es soll natürlich noch ein Stürmer her, Mittelstürmer. Den haben sie noch nicht gefunden. Jetzt sind da ein paar Kandidaten im Gespräch, ne? Und aber noch konnte kein Vollzug gemeldet werden. Ne? Unter anderem halt der aus Kiel, den kennt ihr ja auch, den Benny Pichler, ne? Aus der Bundesliga. Der ist auch einer der Kandidaten, mit denen sie sich beschäftigen.
Den kennt man hier ganz gut. Der hat auch in der vergangenen Saison oder ich glaube in dem Jahr davor dann ein Tor beim HSV geschossen. ja, aber gegen Kiel, das lief immer nicht gut. Gegen Köln lief es tatsächlich immer etwas besser beim HSV, auch im Hinspiel. Der 2-1-Sieg dann am ersten Spieltag. Du hast jetzt gerade schon die Verletzten angesprochen, beziehungsweise auch die Neuzugänge. Da können wir gleich nochmal kurz weiter drüber sprechen. Heute hat Köln gegen den Stadtrivalen Viktoria Köln ein Testspiel noch gehabt, die Generalprobe 3-2 gewonnen. Aber es gab offenbar auch zwei Verletzte mit Tim Lemperle und Dejan Ljubicic, zwei muskuläre Geschichten offenbar. Hast du da irgendwas mitbekommen, wie ernsthaft die sich verletzt haben?
Naja, also nicht, fast die identische Verletzung hinterer Oberschenkel, wie es heißt. Ne? Eben, der soll halt morgen MRT gemacht werden. Das hörte sich auch noch nicht so gut an. Also die drohen vielleicht auch fürs Wochenende aufzufallen. Man muss natürlich bis morgen abwarten, dass es dann endgültig ist. Ja, das sind natürlich schon zwei Spieler, die eigentlich gesetzt waren für den Rückrundenauftakt, beziehungsweise sehr gute Chancen auf die Startelf gehabt hätten. In dem Testspiel heute haben sie auch beide auch begonnen. Im letzten Testspiel im Trainingslager gegen Lugano waren sie auch in der Startelf. Da hat sich schon so ein bisschen die Startelf eigentlich herauskristallisiert gehabt. Allerdings muss man auch sagen, das war jetzt heute wie auch gegen Lugano ein bisschen identisch. Die vermeintliche erste Elf hat echt in der ersten Halbzeit massiv enttäuscht. Das war gegen Lugano der Fall, ja, und heute halt auch, wo man halt gegen Viktoria Köln 0-2 zurückgelegen hatte. Man hätte auch der FC hätte auch 0-3 oder 0-4 zurücklegen können, ja. Und dann war es halt die vermeintliche zweite Garde, die halt hinten dran ist, die sowohl gegen Lugano ein 1-3 zum 3-3 aufgeholt hat, als auch heute. Da sprang ja am Ende sogar noch ein 3-2 Sieg raus, ne?
Mhm. Ich habe auch gelesen, der Trainer Gerd Struber, der war richtig sauer, hat hinterher gesagt, wenn wir glauben, wir können mit Standgas Spiele gewinnen, dann gerät man unter die Räder. Es war ein Schuss vor den Bug, das darf uns zukünftig nicht passieren. Also sehr, sehr klare Worte. Passt das zu ihm oder kommt sowas eher selten vor bei ihm?
Sind ja auch die richtigen Worte, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es war halt auch nichts. Heute war das nichts in der ersten Halbzeit und gegen Lugano unter komplett anderen Bedingungen. Das ist ja auch bizarr. Freitag in Marbella, die haben da ein bisschen im Landesinneren noch gespielt, da waren in der Sonne gefühlt 28 bis 30 Grad. Ja, das war irre warm für Mitte Januar. Und heute natürlich Temperaturen um den Gefrierpunkt. Will nicht sagen, dass das die Verletzungen Ursache sind, aber es sind halt auch schon Bedingungen, die würde ich unterschiedlicher ja kaum sein können. Ja, und zu Gerd Struber nochmal zurück. Ich glaube, er hat sich halt jetzt echt freigeschwommen in Köln. Er hatte ja wirklich im Herbst, Ende Oktober eine echt schwierige Phase. Da sah es schon wirklich für ihn nicht gut aus. Vor allem nach der 1-5 Niederlage in Darmstadt. Das war ja wirklich ein sportlicher Offenbarungseid für den FC und der darauffolgenden 1-2 Niederlage gegen Paderborn. Da hat nicht viel gefehlt und Gerhard Struber wäre vielleicht schon bald Vergangenheit wieder gewesen beim FC, auch wenn das Christian Keller halt mehr oder weniger öffentlich dementiert hat. Aber so sind halt manchmal die Mechanismen, dass auch das bräuchte nicht zu erzählen. Du kennst es, es ist, wie es beim HSV läuft, das ist ja auch alles ein bisschen ähnlich. Ne? Der Anspruch des FC ist halt sofort, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, auch wenn das halt öffentlich keiner so formuliert hat. Aber das ist halt, ja.
Ich glaube, das muss man auch nicht formulieren, oder? Das ist ja klar, dass Köln.
Der Verein muss wieder aufsteigen. Wir haben halt fast alle oder viele Leistungsträger gehalten und das hat auch massiv Geld gekostet, die zu halten. Ja. Die Aufstiegsklauseln abzukaufen oder die Verträge zu verlängern teilweise und so weiter. Das war auch eine finanziell nicht einfache Geschichte halt. Und der FC hat aus meiner Sicht schon den besten Kader der zweiten Liga. Und da muss es halt auch der Anspruch des Vereins sein, ganz klar in die Saison hochzugehen. Man sieht das ja beim HSV. Je länger du in der zweiten Liga bleibst, schwieriger wird es manchmal auch. Und beim HSV hast du ja schon das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen self-fulfilling prophecy ist, ne, im Frühjahr. Und das will man natürlich, dass man es halt dann wieder nicht schafft, meine ich damit, ja, und,
ja, das will man natürlich beim letzten verhindern halt.
Klar. Du hast gerade schon angesprochen, es wurden einige Leistungsträger gehalten, unter anderem ja auch Luca Waldschmidt, den kennen wir hier noch sehr gut, hat damals den HSV gerettet, 2017 mit seinem Tor in der letzten Minute gegen Wolfsburg, ist seitdem natürlich hier irgendwie auch ein ganz besonderer Spieler. Kehrt jetzt das erste Mal dann auch wieder zum HSV zurück. Hat heute ein richtig schönes Tor offenbar geschossen und zwei Vorlagen gegeben. Also der scheint in sehr guter Frühform zu sein, oder?
Ja, aber der Luca ist ein Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen, das sage ich selten. Der ärgert mich total. Also ich bin auch jetzt über den verärgert, weil du siehst ja einfach, der hat Potenzial. Ja? Der kann sehr, sehr viel und der ruft es einfach viel zu selten halt ab oder auch nicht konstant genug. Und das ist halt manchmal echt schon ein bisschen ein Ärgernis. Er macht das ja nicht absichtlich, das weiß ich auch, ja. Aber er deutet halt immer wieder an, was er einfach kann. Und dann taucht er halt wieder wochenlang halt ab. Und auch selbst das in der zweiten Liga, wo du denkst, mit seiner Technik oder auch mit seiner Schussstärke, er müsste halt ein dominanter Spieler sein. Und finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht hat das auch seinen Grund, warum er deshalb jetzt auch beim ersten FC Köln in der zweiten Liga spielt. Ich meine, er hat ja mal auch bei Benfica Lissabon gespielt, so lange ist das ja noch nicht her.
Hat auch mal in der Nationalmannschaft gespielt, das ist auch noch nicht so lange.
Ja, und daran siehst du ja, der hat ja eigentlich fast alle Skills, ne? Aber es ist halt irgendwie, fehlt es dann, weiß ich nicht, etwas, dass es halt konstant abrufen kann halt, ne?
Mhm. Bei ihm war immer so die Frage hier auch in Hamburg, was ist eigentlich so seine richtige Position? Er hat dann oft mal über außen gespielt, das passte irgendwie so gar nicht zu ihm. So, er kann ja auch auf der 10 spielen, hat dann am Ende unter Christian Titz eigentlich als Sturmspitze seine besten Spiele gemacht. Wie ist das jetzt in Köln? Wo wird er da jetzt vielleicht auch am Wochenende beim HSV erwartet? Auf welcher Position?
Das ist halt, ja, das könnte so kommen, ne? Also wenn Tim Lamperle, der ja eigentlich wäre gesetzt gewesen für die Startelf, auch wenn er jetzt in der Vorbereitung nicht so sonderlich überzeugt hatte, meiner Meinung nach, Einige sagen ja schon, der ist ja gedanklich schon in Hoffenheim. Das glaube ich jetzt nicht, aber dass er zu Hoffenheim geht, spätestens im Sommer, ist ja klar. Ne? Und ich glaube, Hoffenheim hätte ihn wahrscheinlich auch gerne jetzt schon geholt. Das hat natürlich auch so ein bisschen vielleicht auch Einfluss auf die Leistung eines 22-Jährigen. Aber wenn wer halt ausfällt am Wochenende, um darauf nochmal zurückzukommen, dann gibt es halt zwei Kandidaten für die vordere Position. Das ist halt einmal Damien Downs oder halt Luca Waldschmidt halt. Ne? So einer von den beiden würde ich halt vorne erwarten.
Du hast ja auch gesagt, Köln sucht noch einen Stürmer. Kann da noch was passieren, dass vielleicht sogar bis zum Spiel am Sonnabend da noch Köln einen Stürmer findet?
Ja, so langsam rennt ich natürlich auch ein bisschen die Zeit weg, sage ich jetzt mal, bis zum Wochenende. Ich kann mir also kaum vorstellen, auch wenn sie vielleicht sogar jetzt, man weiß es ja nicht, im Morgen oder übermorgen jemand bekannt geben sollten. Ich glaube, die wird nicht mehr Starter stehen. Nein. Also dafür ist dann die Zeit zu eng. Dafür sind aber auch vielleicht auch so Jungs wie Damien und Luca halt dann auch zu gut drauf und zu sehr mit der Mannschaft eingespielt. Also da erwarte ich schon einen von beiden dann an der Seite von Linden Meiner dann am Samstag halt. Ne?
Mhm. Yusuf Gazibegovic hast du schon angesprochen, dass der eine richtige Verstärkung wird. Joel Schmid kam vom FC Sion auch 2,5 Millionen Euro, also schon viel Geld gekostet jetzt auch. Der wird dann ja vermutlich auch direkt in der Startelf stehen, oder? Zumindest hat er ja der junge Pauli gespielt an der Seite von Tim Hübers.
Wie sieht's jetzt
aus? Ja, aber es bleibt wohl bei der Dreier-Abwehrkette. Ne? Das war ja ein großes Thema in der Hinrunde beim FC, dass halt Gerd Schober halt wirklich dann umgestellt hat von seiner favorisierten Vierer-Abwehrkette auf die Dreier-Abwehrkette, weil es halt einfach irgendwann nicht mehr ging. Der FC war viel zu anfällig, hat viel zu viele Gegentore kassiert und seitdem den umgestellt haben und auch ein bisschen an der Spielweise vielleicht auch ein bisschen verhaltener agieren, ja, ist es deutlich besser geworden. Also Gazibegovic wird deshalb nicht hinten in der Abwehr, nicht in der Dreierkette spielen, sondern so ein bisschen rechts vorgezogen, sage ich jetzt mal. Ne? Und auf der linken Seite, den kennt ihr ja auch gut in Hamburg, Lead Paccarada. Und die Innenverteidigung werden halt Erik Makel, Timo Hübers und Dominik, oder die Dreierabwehrbund Erik Makel, Timo Hübers und Dominik Heinz bilden. Und interessant vielleicht noch, wenn Ljubicic auch ausfallen sollte, könnte ich mir vorstellen, dass Erik Mertl dann ins defensive Mittelfeld rückt und vielleicht dann sogar der Neuzugang Joel Schmid dann direkt schon in der Startelf steht. Ne?
Okay, interessant, was du da so sagst. Da muss ich vielleicht auch nochmal an meine Kicker-Manager-Elf ran. Da habe ich nämlich auch ein, zwei Spieler vom FC, unter anderem auch Pauli, der war sehr günstig. Aber gut, den muss ich dann nicht verkaufen.
Wie wird der ausfallen? Das hat er mitbekommen. Ne? Also der hat sich ja eine Kopfverletzung Anfang Dezember zugezogen und dann hat er erstmal schon also eine Gehirnerschütterung gehabt, ne? Und dann hat er bis zur Winterpause gar nicht mehr gespielt. Dann war eigentlich so weit, dass alles wieder ist abgeklungen und hat dann auch wieder normal trainiert, aber hat dann leider im Trainingslager, Entschuldigung, das hatte ich gerade vergessen zu sagen, noch einen Rückschlag erlitten und konnte halt die letzten zwei, drei Tage dann auch nicht mehr trainieren, wurde aus dem Training rausgenommen, hat auch dann gegen Lugano nicht gespielt und auch heute nicht gegen Viktoria Köln. Der wird aus seiner Wochenende. Ne? Warum haben sie da auch ein kleines Problem?
Alles klar. Und gesetzt ist natürlich Timo Hübers, nicht Tim Hübers. Korrektur an alle FC-Fans, die jetzt hier möglicherweise zuhören.
Hat ich das gesagt? Oder?
Nee, das hab ich gesagt. Du hast es natürlich korrekt ausgesprochen. Du hast es auch schon gesagt, Köln hat in der Hinrunde ein bisschen was umgestellt, auch dann in der Formation. Das hat auch Merlin Polziner, HSV-Trainer, gestern schon in einer Runde angedeutet, dass man da auch eingestellt ist auf die Spielweise des FC. Beim HSV weiß man jetzt auch gerade unter Polzin, der will den Ball haben. Es ist wieder ein bisschen mehr die Spielweise, die man noch so von Tim Walter kennt, auch wenn da natürlich jetzt Anpassungen vorgenommen wurden. Aber etwas anderer Fußball wieder als unter Steffen Baumgart, der dann in der Hinrunde erstaunlich defensiv teilweise war. Welche Spielweise ist jetzt vom FC Köln zu erwarten? Die spielen jetzt auswärts beim HSV. Der HSV will den Ball haben. Kann man davon ausgehen, dass Köln dann so ein bisschen RB-mäßig, da kommt ja auch Struber her, er dann auf Konter und Gegenpressing setzt?
Genau, das könnte sein. Am Anfang der Saison war der FC diese ganz klar aktivere Mannschaft, ne, in jedem Spiel, aber auch da noch mit der Viererabkette. Aber sie waren halt brutal anfällig und seitdem sie sich ein bisschen zurückgenommen haben, läuft es eigentlich deutlich besser. Das zeigen ja auch die Ergebnisse am Ende der Hinrunde. Das war nicht mehr so dieser spektakuläre Fußball, den der FC vielleicht am Anfang der Saison gespielt hat. Das war wirklich zum Teil schon dann so gut anzugucken. Ich erinnere im Spiel gegen Magdeburg, das war vollkommen irre. Also war der FC so unfassbar dominant, muss ich ganz ehrlich, ich habe selten
in Magdeburg. Aber 13 Torschüsse oder so, ne?
Ja, genau. Und am Ende des Tages, völlig irre, haben sie dieses Spiel halt 1-2 verloren. Ne? Und da hatten wir so ein paar Sachen mehr, also hatten wir wirklich öfter mal diese Erfahrung gemacht. Und jetzt ist es halt weniger spektakulär, aber es waren ja auch kurz vor der Winterpause 4-1-0 Siege. Ne? Und das war jetzt nicht immer gut anzuschauen, aber dann hat halt vorne manchmal wirklich die individuelle Qualität manchmal einfach den Ausschlag gegeben. Ne? Dann hat manchmal einfach nur 2-3 Chancen gereicht und man hat dann das entscheidende Tor dann halt auch gemacht. Also da war halt deutlich mehr Effizienz drin. Man hätte halt, der FC hat halt hinten deutlich weniger zugelassen. Und das könnte ich mir jetzt natürlich auch am Wochenende vorstellen, dass man vielleicht erstmal den HSV so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen austoben lässt, aber vielleicht einfach sich das einfach mal so ein bisschen anguckt, ja. Und ein bisschen Verhalten am Anfang vielleicht ist. Aber vielleicht werde ich auch lügen gestraft und der FC legt los wie die Feuerwehr am Samstagabend, weiß ich nicht. Aber es deutet so ein bisschen einiges darauf hin halt.
Es wird auf jeden Fall sehr spannend und spannend auch, wer dann beim HSV im Sturm spielen wird. Also noch ist völlig unklar, ob Davy Selke es schafft, gegen seinen Ex-Club dann auch vielleicht das erste Mal von Anfang an zu spielen. Im Hinspiel kam er ja nur die letzten 2 Minuten dann rein. Oder Ransford Königsdörfer, der im Hinspiel dann doppelt getroffen hat als alleinige Spitze. Also bei beiden noch etwas wackelig, aber ich denke mal, mindestens einer von beiden wird dann spielen können. Und dann wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Es wird ein bisschen kalt am Sonntagabend, also packt ihr auf jeden Fall Mütze und Handschuhe ein und lange Unterhose. Wird sehr frisch. Vielleicht so als Abschlussfrage, was denkst du denn, wie geht dann auch am Ende die Saison aus? Glaubst du, der SFC Köln marschiert jetzt weiter vorne weg und schafft das dann auch? Und was glaubst du, wo der HSV am Ende landet?
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Ja, also ich glaube wirklich, dass der FC schon der große Aufstiegsfavorit ist. Wie gesagt, sie werden jetzt noch einen Stürmer dazu holen und jetzt haben sie nochmal 2 Leute mit Gazi Begovic und Schmied die Mannschaft nochmal ein bisschen verstärkt. Also der Kader ist dann doch schon, ja, ich bin nicht sagen deutlich besser als in der Konkurrenz, das ist Quatsch, aber ist schon ein sehr ordentlicher Kader für die Zweitliga-Verhältnisse. Also ich tippe, dass der FC halt direkt aufsteigt. Das will man natürlich in Köln auch hören, wenn ich das sage, aber bin mir da auch sicher. Und der FC muss auch den Anspruch haben, wieder direkt hochzugehen. Ja, weil ich auch schon sagte, das hat auch ein bisschen Geld gekostet, halt die Mannschaft beisammen zu halten. Beim HSV denke ich auch, wie diesmal, das sehe ich ähnlich wie Friedhelm Funkel und den darf man ja nicht widersprechen, dem alten Fußballveteran, dass ja auch der HSV dieses Mal auch um den bis zum Ende um den Aufstieg mitspielt. Aber ob es am Ende reicht, weiß ich nicht. Also es ist halt, guckst dir an, wie das in der zweiten Liga ist, wie eng das da alles ist. Ne? Es ist fast ja gar keine Abstände bis zu den vermeintlichen Mittelfeldplätzen. Was ist mit den anderen Vereinen noch? Ne? Aber ich erkenne die halt auch momentan einfach nicht so die herausragende Mannschaft in der zweiten Liga. Darum denke ich schon, dass der FC es schaffen sollte und dass auch der HSV bis am Ende oben dran bleiben wird. Ne?
Und ich würde dir zum Abschluss nochmal widersprechen, denn Friedhelm Funkel hat, glaube ich, in den vergangenen 6 Jahren immer gesagt, der HSV steigt auf und er hat es immer nicht geschafft. Deswegen würde ich zumindest dann Friedhelm Funkel mal widersprechen. Vielleicht schafft es der HSV in diesem Jahr, wir werden es sehen. Am Sonnabend jetzt dann auf jeden Fall das erste richtige Topspiel HSV gegen Köln. Und wir sind beide dabei. Wir sehen uns dann Samstag im Stadion. Wir freuen uns alle drauf. Vielen Dank.
Ja, aber dem dritten Funkel muss ich nochmal sagen, das gilt natürlich gar nicht. Ne? Also ich wollte nochmal mit ihm telefonieren, bevor er wieder in Urlaub kriegt.
Dann grüß ihn schön von den HSV-Reportern und erinnere ihn nochmal an seine Aufstiegsprognosen. Genau. Gut. Ansonsten, ja, vielen Dank für deine Expertise. Da waren ja viele interessante Details nochmal dabei, die mit Sicherheit dann auch die HSV-Fans interessieren. Und genau, vielen Dank und schöne Grüße nach Köln.
Ich freue mich auf Samstag, alles klar. Grüße zurück. Bis dann.
Und wir hören uns dann auch in der kommenden Woche wieder. Dann steht nämlich schon das nächste Topspiel an. Dann spielt der HSV in Berlin bei der Hertha. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.